Jetzt, wo die AI-Modelle da sind, wo sie sind, jetzt, wo die Infrastruktur da ist, wo sie ist, macht es total viel Sinn, sich als Unternehmen zu überlegen, wo sind meine Hebel, wo kann ich mit AI 5x, 10x besser werden und dann vielleicht sogar meiner Konkurrenz einen Schritt voraus sein.
Und wir haben es Stand heute, finde ich, mit so übermächtigen Tools zu tun. Also wir sehen es jeden Tag selbst. Du kannst heute ganze Stellen komplett wegrationalisieren. So ehrlich müssen wir sein. Wie werden Unternehmen arbeiten? Wie werden wir mit Software arbeiten? Welche Veränderungen gibt es dort?
Das sehe ich eigentlich so, die Hauptchallenge ist nicht, wie machen wir AI besser, sondern wie bringe ich AI so ins Unternehmen, dass ich im Endeffekt wirklich einen krassen Benefit draus habe. Ich glaube, die Technologie ist da und die Anwendung ist etwas, was uns wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Jahre mindestens begleiten wird. Also AI is here to stay.
Ja, herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam sprechen.
Ich mich auch.
Stefan, du hast an der TU München studiert, unter anderem hier am CDTM, also dem gleichen Programm, aus dem Personio, Trade Republic und die erfolgreichsten deutschen Startups und Unicorns hervorgegangen sind. Dann einen Master an der Stanford University gemacht, was Associate Product Manager bei Google. Mhm. Und hast jetzt mit deinem KI-Startup Superglue den Y Combinator Badge Winter 2025 durchlaufen und wir werden gleich über all diese Themen sprechen, auch über euer Startup. Kannst du uns vielleicht zunächst selbst nochmal durch die wichtigsten Stationen deines Werdegangs führen und wie du an diesen Punkt gekommen bist, an dem du jetzt stehst?
Ich glaube, du hast eh schon das Wichtigste schon mal aufgezählt. Ich versuche ein bisschen Kontext zu geben, wie ich eigentlich da hingekommen bin. Ja, ich bin aufgewachsen in Innsbruck, Österreich, also gar nicht so weit weg und habe schon sehr früh angefangen zu coden. Ich glaube, ich habe mit 12 angefangen, Webseiten zu bauen. Ich habe mit 15 meinen ersten Linux-Server aufgesetzt und von da an ging es immer weiter und habe dann aber irgendwann gemerkt, eigentlich, ich will Produkte bauen. Ja, ich will jetzt nicht nur coden, ich will jetzt nicht einfach nur Engineering machen, sondern ich will wirklich auch Produkte bauen. Habe mich dann dazu entschieden, nicht Informatik zu studieren, sondern tatsächlich TUM-BWL und damit natürlich München einen sehr uniken Studiengang ausgewählt, der sich dann auch für mich als eine sehr gute Entscheidung rausgestellt hat. Ich glaube, was so meine Journey dann weiter am meisten beeinflusst hat, war, ich habe ein Praktikum gemacht bei Luminovo. Das ist ein Münchner Startup, die machen inzwischen Electronic Supply Chain. Damals war es einfach General Purpose AI Consulting. Ja, und bin so ein bisschen in diese AI-Welt reingeflogen. Das war 2018, also noch vor dem großen AI-Hype. Und die beiden Gründer waren sowohl CDTM als auch Master in Stanford. Ja, und dann habe ich gesagt so, okay, that's the life I want to have. Yeah, so I want to go to CDTM, I want to go to Stanford and I want to be a founder. Jetzt 7, 8 Jahre später, muss ich sagen, hat alles mehr oder weniger so geklappt. Aber das war eigentlich so dieser pivotal Moment für mich, wo ich gesagt habe so, hey, das kann man machen. Ja, und das ist eigentlich ein Pfad, der einem offen steht. Also war dann hier im CDTM, habe hier meine Co-Founderin kennengelernt. Danach gesagt, hey, ich will nochmal ins Ausland, ich will nochmal in die USA, habe mich in Stanford beworben, habe das gekriegt und danach ging es für mich nach Zürich zu Google für gut 1,5 Jahre und dann richtig los mit Superglue.
Ja, mega interessant auch, dass du sagst, du hast schon mit 12 angefangen zu coden. Das interessiert mich heute auch ganz besonders, so ein bisschen die technischen Details.
Sehr gut.
Einzutauchen. Zunächst nochmal zu dem Google APM-Programm, weil es ist ja durchaus eines der kompetitivsten Nachwuchsprogramme ganz grundsätzlich. Ja. Google Alumni haben jetzt 295 Milliarden in etwa eingesammelt an Funding. Über 5000 erfolgreiche Unternehmen wurden gegründet. Trotzdem kennen das viele gar nicht so richtig. Y Combinator und so weiter. Da sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Das ist vielen mittlerweile ein Begriff. Aber worum geht es genau bei Google APM? Was ist das für ein Programm? Was muss man darüber wissen?
Das ist grundsätzlich ein Product Manager Programm, ja, was Leute dazu ausbildet, Product Manager zu werden. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, es wurde gegründet 2005 rum, ja, von Marissa Mayer, die dann später Yahoo übernommen hat und so weiter. Die Idee war damals, also Product Manager als Konzept gab es ja 2005 noch nicht wirklich. Ja, also es gab irgendwie Engineering-heavy Organizations, es gab ein paar Designer. Product war dann eigentlich mehr oder weniger so eine Leadership-Function, die irgendwo zwischen die Schüler gefallen ist. Und Google hat gemerkt, so, da fehlt was. Ja, da fehlt eine Rolle oder da fehlt eine Person, die wirklich End-to-End Product-Leadership übernimmt. Und das sind nicht nur technische Aufgaben, sondern das sind vor allem auch Aufgaben, wie gesagt, Planung, Strategy, ja, Execution, sich zu überlegen, okay, nicht nur aus einer technischen Perspektive, was macht Sinn zu bauen, also was ist jetzt the next step from the technical perspective, sondern auch aus einer Produktperspektive zu sagen, wo wollen wir eigentlich als Produkt hin? Ja, und haben dann dieses Programm aufgesetzt, um zu sagen, okay, wir wollen da eigentlich neue Leute mit frischen Ideen reinbringen, die across Tech, across Design, across Business Kompetenzen mitbringen und haben sich so ein relativ starke Product Leadership aufgebaut über dieses Programm. Wurde dann ja auch sehr breit kopiert von allen möglichen Tech-Companies. Ist gerade wieder ein bisschen im Umbruch durch die Advent of AI and Building Fast. Genau, aber hat sich so eigentlich sehr, sehr stark etabliert und ist inzwischen eigentlich Industriestandard.
Ja, super spannend. Dann bringst du ja schon mal die Fähigkeiten aus genau den jetzt relevanten Bereichen mit. Also der Boris Cherny von Claude Code hat ja beispielsweise neulich gesagt, wir werden alle Product Manager, alle Entwickler.
I think by the end of the year, everyone's gonna be a product manager and everyone codes.
Ich würde mit dir nochmal kurz gerne über Y Combinator sprechen. Ich hatte hier auch schon einige Y Combinator Gründer auf dem Kanal, auch letztes Jahr in San Francisco mit einigen dort gesprochen. Und das ist ja durchaus ein sehr hartes Auswahlverfahren, das YC hat. Also der Gary Tan hat letztens selbst gesagt, irgendwie 80.000 Bewerbungen im Jahr bekommen sie. 700 bis 800 nehmen sie davon dann an. Also so etwa 1% der Gründer werden überhaupt angenommen und davon haben sich die meisten dann schon so 2 bis 4 Mal beworben. Also 2 bis 4 Mal haben sich beworben, bevor sie überhaupt reinkommen. Kannst du uns da mitnehmen? Wie kann man sich das vorstellen, bei YC reinzukommen und wie war dein Weg natürlich auch? Also warst du gleich beim ersten Versuch, seid ihr reingekommen, ihr habt euch mal bei A16Z, Y Combinator überall mal beworben und dann hattet ihr Glück, dass YC ja gesagt hat oder wie war der Weg von dir zu YC?
Ja, ich glaube, mein Weg war so wie der der meisten Gründerinnen und Gründer bumpy. Ja, also auch was meine YC-Journey betrifft, wir haben uns, glaube ich, 4-mal beworben. Also es hat beim 4. Mal erst geklappt. Ich glaube, die Frage, was will YC sehen, ja, und wie wählt YC aus irgendwie 1.000, 10.000, 100.000 Bewerbungen den Batch aus? Da kann man ganze Bücher drüber schreiben. Ich würde es ganz kurz runterbrechen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch generell für Startups, ja. Ich glaube, YC will sehen, Team-Idea-Traction, ja. Team bedeutet natürlich, ja, tolles Team, toller Hintergrund, haben schon mal was gemacht, haben schon mal was geschaffen, was gebaut. Aber auch die Verbindung aus Team und Idea, ja. Also, wenn ich mir jetzt die Idee anschaue, ist dieses Team das richtige Team, um das zu exekuten. Ja, ich glaube, das ist YC unfassbar wichtig, weil die aus ihren Daten natürlich auch sehen, so, okay, wenn ich einen guten Team-Idea-Fit habe, dann ist die Chance, dass dieses Startup was wird, wesentlich, wesentlich stärker. Ja, Idea, ich glaube, ganz klar, ne, kann man sehr viel drüber diskutieren. Ich glaube, da ist YC noch mit am offensten. Ja, also gerade verbunden auch mit Traction. Ja, aber es gibt natürlich Ideen, die haben die schon tausendmal gesehen und wissen so, okay, Classic Tar-Pit Trap, ja, das klingt gut, aber ist eigentlich eine furchtbare Idee. Wobei auch das kann sich ändern. Ja, also wir haben jetzt mit AI eine neue Technologie, da sind einige Prior Tar-Pit Ideas auf einmal wieder sehr feasible. Das ist so Punkt 2. Punkt 3 ist Traction. Ja, und wiederum verbunden ein bisschen mit der Idee, auch eine schlechte Idee, die sehr viel Traction hat, wird auf einmal zu einer guten Idee. Ich glaube, Airbnb, was ja auch eine YC-Company war, ist ein gutes Beispiel. Es gab, und ich weiß nicht mehr, welcher US-Investor das gesagt hat, so Airbnb is the worst idea that ever worked. Ja, weil, also dieses Konzept zu sagen, oh, ich lasse jetzt fremde Leute in meinem Wohnzimmer schlafen auf irgendeiner Luftmatratze, das klingt für uns heute jetzt total sinnvoll und ja, total cool und macht total Sinn. Aber eigentlich ist es eine ziemlich doofe Idee. Also so, und da brauchst du dafür eine Plattform, ja, also so Couchsurfing has been a thing before. Und insofern, wie gesagt, they pulled it off, ja, also auch eine dumme Idee, aber die hatten gut Traction. Also die hatten wirklich Sign-ups, die hatten begeisterte Fans. Und das ist so Punkt 3, das YC sehen will, dass man wirklich Signale hat, dass dieses Idee, dieses Produkt wirklich funktioniert. Und um das zurückzubringen auf, wo waren wir? Witzigerweise waren wir genau bei dieser 4. Bewerbung an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie alle 3 Punkte. Ja, wir hatten mit dem Team, mit meiner Co-Founderin und mir ein super Team. Wir hatten mit der Idee, damals Integrationen vor allem mit Fokus auch auf E-Commerce zu bauen, einen guten Idea-Product-Fit oder Idea-Team-Fit. Also meine Co-Founderin kam aus dem E-Commerce, hat da schon Integrationsprojekte geleitet und hatten natürlich auch die Traction dann schon, ja, weil wir schon einige Monate dran gearbeitet haben, hatten erste Kunden, hatten wirklich erste POCs, erste Deals und haben gezeigt, so okay, we can do it. Ja, und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir YC eigentlich gar nicht mehr. Und das war genau der Punkt, wo YC gesagt hat, jetzt wollen wir euch. Okay. Wir haben es dann trotzdem gemacht. Ja. Es war eine großartige Entscheidung.
Ja, spannend. Da gibt es ja auch diese Story von Twitch, meine ich, wo man auch gesagt hat, ja, das wird nie was werden. Wir geben euch einfach mal nur 500.000 Euro, um euch scheitern zu sehen.
Ja, genau.
Dann wissen wir, was draus geworden ist. Und dann hat es nach der dritten Bewerbung beim vierten Mal geklappt mit Superglue. Das ist dein aktuelles Startup, einer der Gründe, weshalb wir hier heute sprechen.
Ja.
Nimm uns da gerne mal mit. Was genau macht Superglue und welches Problem löst ihr?
Wir sind eine agentische Integrationsplattform. Das bedeutet, wir helfen großen Unternehmen und auch auf Silicon Valley Startups, schnell System- und Datenintegrationen zu bauen, zu maintainen und auch zu observen. Ja? Also ich gebe ein Beispiel, deutscher Großhändler hat mehrere Zulieferer, ja, muss sich natürlich schauen, okay, was ist jetzt in deren Stock, was sind die Produktdaten, was sind Orderdaten, was kann ich meinen Endkunden verkaufen? Ja, das sind alles Datensynchronisationen, die im Hintergrund passieren müssen. Genauso was automatisieren wir mit unserer Plattform, also quasi ein Cursor/Claude-Code für Daten- und Systemintegrationen. Ja.
Okay, spannend. Also 39% der Entwicklerzeit gehen drauf für ja sogenannten Glue-Code, habe ich im Vorfeld mir hier mal rausgesucht. Spannende ja. Zahl, sowie 71% aller Unternehmensanwendungen, die bis heute nicht miteinander verbunden sind. Was genau ist dieser sogenannte Glue-Code und warum ist das so ein massives Problem für Unternehmen?
Man kann sich vorstellen, die IT-Landschaft von Unternehmen besteht aus sehr vielen unterschiedlichen IT-Systemen. Ja, also wenn wir beim Beispiel vom Großhändler bleiben, der hat wahrscheinlich ein Warenwirtschaftssystem, der hat ein Kundeninformationssystem, der hat ein Rechnungserstellungssystem. Teilweise ist das in einem ERP zusammengefasst, teilweise sind das unterschiedliche Systeme. Desto größer eine Firma wird, desto komplexer wird diese IT-Infrastruktur. Und überall liegen Daten und idealerweise will man diese Daten miteinander synchronisieren. Und genau das ist, was wir als Glue oder viele andere auch als Glue Code bezeichnen. Mhm. Ja. Das Problem bei diesem Glue Code ist, dass es sehr selten nur wirklich eine zentrale Plattform oder überhaupt einen Prozess gibt, ja, um diesen Glue Code zu bauen, zu verwalten. Das heißt, was passiert? Da sind irgendwelche Skripte, die auf irgendwelchen Servern liegen, im besten Fall, die irgendjemand mal gebaut hat, schlecht dokumentiert, vielleicht irgendwann abstürzen, irgendwelche Bugs haben. Ja, und das ist letztendlich das, was sehr viele Unternehmen umtreibt, wenn sie sagen, oh Gott, wir machen jetzt ein Migrationsprojekt oder wir wollen jetzt ein neues System einführen, ist, was machen wir mit diesem ganzen Glue-Code? Was machen wir mit dieser ganzen Logik, die in diesen Systemen dran steckt, wo sich niemand wirklich dran traut? Ja, also ich habe damals in meinem Studium noch bei einem großen deutschen Automotive-Konzern gearbeitet. Ich kann mich sehr gut erinnern, das war mein erster Tag. Bin reingekommen, habe mir erstmal einen Tisch gesucht und mein Chef rennt zu mir hin und sagt, Stefan, hier darfst du nicht sitzen, das geht nicht. Und ich so, okay, was ist los? Ist das irgendwie, ist das der Tisch vom Chef? So, nein, aber unterm Tisch, da steht ein Rechner. Und da laufen ganz wichtige Abteilungsprozesse drüber. Und wenn du da mit dem Fuß an den Ausschalter kommst, dann ruft die IT an und dann haben wir ein Riesenproblem. Ja, also that's the state of Glue Code in German companies. Und ja, das, ich glaube, ich brauche nicht drüber reden, was für Probleme das erzeugt, ja, aber das ist genau das Problem, was wir versuchen zu lösen.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt haben viele Unternehmen ja die letzten Jahre gesagt, okay, dann nutzen wir solche Workflow-Integration-Plattforms, ja. Also wie N8N oder davor noch Zapier, Make und so weiter, wie sie nicht alle heißen. Wie steht ihr im Vergleich zu diesen Plattformen? Also wie steht ihr im Vergleich beispielsweise zu N8N?
Ja. Ja, ich glaube, es sind großartige Plattformen, die einen Teil des Problems schon lösen. Ja, und ich glaube, Punkt eins, was diese Plattformen lösen, ist, sie sind mal ein zentraler Punkt, wo überhaupt diese ganzen Flows laufen, gehostet werden, executed werden. Das ist schon mal großartig. Zweitens, es sind Tools, die normalerweise auch Leute verwenden können, die jetzt nicht Hardcore-Engineers sind. Ja, also du brauchst jetzt nicht 10 Jahre Coding-Erfahrung zu haben, um ein N8N zu bedienen. Das ist grundsätzlich gut. Die Problematik, die wir sehen, oder umgekehrt der Grund, warum wir Superglue gegründet haben, obwohl es das schon gibt, ist, weil Integrationen und so Glue-Code zu bauen, ist grundsätzlich ja nicht schwer. Ja, das heißt, man hat API-Calls hier, Datentransformationen hier, hier nochmal eine Synchronization, Reconciliation und so weiter. Ja, das Problem ist, dass ich genau wissen muss, was ich tue. Ja, nicht nur einen API-Call zu schreiben, sondern zu wissen, welchen API-Call muss ich machen auf dieses System, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Ja, und da brauche ich unfassbar viel Context-Knowledge. Ja, also es sind keine Stripe-APIs, die wunderbar dokumentiert sind, sondern das sind irgendwelche ERP-APIs, File-Based Austauschformate. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Integration bauen will, muss ich nicht nur verstehen, was ich als Integration haben will, sondern ich muss verstehen, wie alle Systeme funktionieren, die ich ansprechen will. Ja, und das ist genau das Problem, das wir on top lösen, indem wir sagen, okay, wir lesen die Dokumentation ein, wir lesen den Kontext ein, gib uns deinen existierenden Glue-Code, gib uns deine existierenden E-Mails, Transcript, everything you have. Und wir bauen dann quasi einen Systemkontext auf, noch on top. Und jede Integration, die du baust, wird einfacher, weil wir diesen ganzen Kontext schon haben und nicht schwerer.
Ich habe dazu gleich ein paar Folgefragen, um den Bogen jetzt einmal größer zu spannen. Du hast am Anfang erwähnt, dass du schon 2018 im Bereich AI-Consulting Erfahrung gesammelt hast.
Ja.
Also lange vor dem ChatGPT-Hype, also der ChatGPT-Moment Ende 2022, das sehe ich immer so als den großen Auslöser für den Mainstream, sich intensiv mit AI und so weiter zu befassen. Und nun, Februar 2026, sehen wir aus meiner Sicht erneut so einen Moment, und das ist der Claude-Code-Moment.
Ja.
Bevor wir da tiefer drauf eingehen, wie nimmst du das Ganze wahr? Ist dieser Claude-Code-Moment mindestens genauso groß wie der ChatGPT-Moment?
In gewisser Weise ja. Also zumindest in der Developer-Community sehe ich einen sehr großen Demand, einen sehr, auch sehr großen Impact von Claude Code. Und ich glaube, es gibt da sehr viele Ausprägungen, ja, also von Claude Code über OpenClaw, über Cursor davor. Ich glaube, der große Unterschied ist, Claude Code ist in erster Linie ein Developer-Produkt. Ja, das heißt, es hilft Developern, schneller zu arbeiten, ja, es automatisiert einige Sachen da. ChatGPT sehe ich nochmal in einer anderen Kategorie, einfach weil es viel breitenwirksamer war. Ja, also weil es Leute verwenden konnten, die eben keine Entwickler waren. Claude Code richtet sich durch die Implementierung über das CLI doch immer noch sehr stark an Entwickler. Deswegen glaube ich, dass es schon die Chance hat, auch Entwicklung und Development, wie wir es kennen, sehr stark zu beeinflussen. Ich glaube aber nicht, dass es den durchschlagenden Effekt von einem ChatGPT haben wird.
Mhm. Ja? Okay, spannend. Ja, das ist ja die Frage, was die Konsequenzen daraus sind. Und eine Überlegung, die ich gerade feststelle im Markt, ist, dass die Frage, die ich mir auch laufend stelle, nahezu schon beantwortet habe, wird es solche Integration-Plattforms wie N8N, Make und so weiter überhaupt noch brauchen? Also braucht es überhaupt einen Mensch, der da drin rumklickt, ich nehme jetzt das Tool, dann das, JSON-Scripts irgendwie schreibt mit ChatGPT im Zweifel. Kann ich da nicht einfach eigentlich wieder zurückgehen zur alten Welt und sage, ich lasse mir jetzt ein Python-Script von Claude Code schreiben? Und dann habe ich aber wieder das Problem, was ich sehe im Unternehmen, wieder genau dieses Thema, ich habe keinen Überblick darüber, was läuft da überhaupt? Das ist ja einer der wesentlichen Vorteile von N8N.
Absolut.
Wie nimmst du diese Entwicklung wahr? Also gerade im Hinblick auf diese Workflow-Integration-Plattforms, würdest du das langfristig überhaupt noch brauchen?
Ja, auf jeden Fall. Und genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Ja. Natürlich, also vorher hat ein Mensch diese Skripte geschrieben, jetzt kann sie Claude Code schreiben. Das ändert nichts daran, dass diese Skripte dann irgendwo an einem Server in irgendeinem Silo laufen. Ja.
Ja.
Das, was noch dazu kommt bei Integrationen, ja. Was Integrationen, und das sehen wir im Markt sehr stark, so anstrengend macht, ist, dass man ja Systeme verbindet, die man nicht unbedingt immer zu 100% abdecken und kann und versteht. Ja, das bedeutet, man hat dann immer wieder Edge Cases, man muss immer wieder Änderungen vornehmen, es kommen neue Anforderungen dazu. Ja, also Integrationen zu bauen ist not a one-time thing, it's a continuous, also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und da sehe ich Plattformen wie ein N8N, wie ein Superglue, in einer sehr, sehr starken Position. Ja, einfach weil das so der One-Stop-Shop ist, wenn ich sage, ich will meine Integration jetzt verändern, ich will meine Integration monitoren und ich will das so haben, dass es auch noch funktioniert, wenn ich nicht nur 3 Systeme habe, sondern 30 oder 300 oder 1000. Mhm. Ja, und das ist genau das, was wir im Markt sehen.
Was ich bei euch noch interessant fand, ihr schreibt, eure Plattform ist Self-Healing. Also wenn sich externe APIs beispielsweise ändern, dann passt sich der Workflow von alleine an. Also das ist ja sowas, wo ein Entwickler dann im Zweifel immer wieder eingreifen müsste in der alten Welt. Wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das und wie funktioniert das technisch?
Das ist ein super, super spannendes Thema. Ja, und ist auch was wir, ich habe es gerade angesprochen, sehen. Ja, natürlich, man kann eine Integration einmal bauen, aber letztendlich kommen dann Daten mal durch, die man nicht erwartet hat oder andere Strukturen oder APIs verändern sich oder verhalten sich anders, als man antizipiert hat. Ja, das heißt, Integrationen brechen immer wieder und das ist im Moment ein sehr manueller und sehr schmerzhafter Prozess. Ja, es geht einerseits mal darum zu verstehen, okay, ist eine Integration jetzt überhaupt kaputt? Gut, das kriege ich noch hin, da brauche ich ein Basic Monitoring. Warum ist sie kaputt? Wiederum, ja, jetzt muss ich verstehen, was ist da jetzt durchgekommen? Was ist in diesem System? Was ist in diesem System? Was ist jetzt wirklich der Grund? Und wie muss ich meine Integration jetzt abändern, dass ich jetzt diese Synchronisation wieder zum Laufen kriege? Und das ist genau diesen Prozess, den wir angefangen haben zu automatisieren. Ja, weil wir natürlich einerseits ganzen Context-Understanding haben. Das heißt, wir wissen, wie die Systeme funktionieren. Wir haben diese ganze Dokumentation. Wir sehen natürlich auch, welche Daten kommen hier letztendlich durch und was hat dazu geführt, dass hier jetzt ein Fehler aufgetreten ist. Und wir können dann natürlich sagen, okay, wir haben einen Coding Agent und so weiter, wir haben den ganzen Integration Code. Wir können jetzt auch sagen, wie muss man diesen Integration Code anpassen, um mit dieser neuen Situation umzugehen. Was ich auch sagen will, am Endeffekt, das Endergebnis ist tatsächlich eine Slack, Teams oder E-Mail-Nachricht mit einer Zusammenfassung, hier ist dieses Problem aufgetreten, hier ist der Grund für dieses Problem, hier ist die Lösung, bitte accept. Ja, also wir haben immer noch einen Human in the Loop, weil man einfach verstehen muss, das sind kritische Prozesse, ja, da kann auch mal was schiefgehen, was man jetzt nicht in diesem Kontext hat. Und da wollen wir einfach, dass nochmal wirklich ein Mensch drüber schaut und dann sagt so, yo, das passt. Ist aber natürlich der Unterschied zwischen einer 4 Stunden Eskalation und einer 2 Minuten, yes, that's how I want it to be changed. Thank you so much.
Ja, sehr gut. Und jetzt gibt's natürlich immer Leute, die sagen, ja, er will im Zweifel was verkaufen. Ist ja auch klar, ist ja auch klar. Gut, ne, was zu verkaufen.
Ja.
Aber man muss ja bei euch dazu sagen, ihr seid ja Open Source.
Ja.
Warum seid ihr Open Source?
Warum sind wir Open Source? War für uns von Anfang an eine relativ klare Entscheidung, Open Source zu sein, aus ein paar Gründen. Grund Nummer 1 ist, da laufen ja, also über unsere Plattform laufen kritische Prozesse, das ist kritische Infrastruktur. Ja, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, oder nicht primär darum zu sagen, hey, schick mir mal eine Zusammenfassung meiner E-Mails an mein Slack, ja, sondern da geht's ja, wie gesagt, um Prozesse zwischen verschiedenen Enterprise-Systemen, ja, und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich schnell sehr, sehr viel Adoption, wir wollen sehr viel Feedback, wir wollen, dass die Leute das wirklich ausprobieren, testen können, contributen können, ja, und da eine Lösung bauen, die sehr, sehr schnell Enterprise-ready ist, anstatt zu sagen, okay, wir entwickeln das alles selber, wir geben das nicht raus und dann, wenn wir es beim Kunden deployen, kommen wir drauf, oh Gott, ja, da hat irgendwas überhaupt nicht funktioniert, weil wiederum einfach der negative Impact zu groß wäre. Was wir gesehen haben bei Open Source ist, jede Änderung, die wir machen, erzeugt Feedback in der Community, jede positiv oder negativ, wir sind auf tausenden Instanzen deployed, ja, wir haben eigentlich eine Scale erreicht durch dieses Open-Source-Deployment, die uns Jahre gekostet hätte, wenn wir das ohne Open-Source gemacht hätten. Und jetzt können wir natürlich sagen, hey, wir bieten jetzt nochmal einen Service on top, wir bieten jetzt nochmal Features on top, die größeren Firmen, Enterprises, schnell wachsende Startups dabei helfen, wirklich diese Lösung effektiv zu deployen. Das ist unser Business und die Foundation darunter ist Open-Source. Check it out.
Okay, ja, also wir werden es verlinken, einfach mal selbst austesten. Und das wäre jetzt auch meine Folgefrage gewesen, also welchen Monetarisierungswege dann letztendlich wählt.
Ja.
Also du hast es jetzt gerade schon angedeutet, also Service, Migration, Setup meinetwegen. Ja. Das ist ein großer Bestandteil bei euch. Gibt es vielleicht auch sowas wie, nehmen wir jetzt mal wieder N8N als Beispiel, die sind ja nicht Open Source, aber quelloffen,
ja,
haben eine Enterprise-Version, wo ich dann alles in der Cloud schon gehostet habe, dann brauche ich mich nicht selber drum kümmern. Gibt es sowas auch bei euch oder was sind eure Monetarisierungswege?
Genau, also wir haben ein sehr ähnliches Modell wie in N8N. Bedeutet, wir haben eine Hosted-Version, kann man auch ausprobieren, die kann man auch als Solo-Nutzer sehr gut nutzen. Wir haben sehr viele Added Enterprise-Features, gerade auch in Richtung Monitoring, Observability, wo sehr, sehr große Firmen einfach nochmal einen ganz anderen Bedarf haben an Features, an Differenzierung, an Role-Management und so weiter, wo wir nochmal sehr viel auch bieten, ja, was dann wirklich aber an Enterprise-Kunden direkt gerichtet ist. Unser Ziel war immer zu sagen, wenn ich jetzt ein Solo-Developer bin, wenn ich jetzt ein kleines Team bin, muss ich Superglue deployen können, muss ich Superglue nutzen können, ohne dass ich sofort einen Contract mit uns abschließen muss. Wir haben natürlich trotzdem eine Hosted-Version, wird auch rege genutzt und sehen das auch als einen sehr, sehr guten Entry Point, ja, dass man die Hosted Version mal ausprobieren kann, dass man die Open Source Version mal ausprobieren kann und dann das Setup verwendet, was für einen selber am besten passt. Mhm. Ja, und funktioniert wirklich, wirklich wunderbar.
Ja, lass uns doch mal so ein bisschen tiefer in dieses ganze Integrationsthema, AI Agent Thema reingehen und auch, ja, wie sich das weiterentwickeln wird. Du hast 2025 auf Substack darüber geschrieben, dass euer Agent sich nicht mit der API mit APIs selbst herumschlagen sollte. Dafür sollte es eine Lösung geben. Das war dann MCP an der Stelle. Ja. Seitdem hat sich natürlich vieles getan im Markt, ja, und MCP wurde breitflächig integriert mittlerweile in viele Systeme. Und trotzdem stellt sich jetzt mittlerweile so ein bisschen die Frage, wie geht das weiter? Es ist sehr token-ineffizient, sagen einige. Was ist deine aktuelle Meinung zu MCP?
Also jetzt wird's ein bisschen technischer, aber wollten wir ja auch hin. Ich bin grundsätzlich sehr bullish auf MCP. Immer noch. Ja, und das ist ein bisschen eine Counter-Opinion zu current Twitter. Ich glaube, bei MCP muss man unterscheiden. Es gibt, MCP sind eigentlich zwei Sachen, ja. Und das ist einerseits, es ist ein Protokoll für Remote Tool Execution und für Authentication, ja. Und andererseits geht es natürlich um Tool Discoverability und diese ganze Agent-Komponente, ja. Alles, was Remote Tool Execution, Authentication betrifft, sehe ich MCP auch weiterhin als der absolute Standard, ja. Erstens, weil es nichts anderes gibt. Zweitens, weil es dafür auch ein sehr guter Standard ist. Ja, also bedeutet, man hat Tool Definitions, man hat MCP Server, man kann Authentication über MCP regeln. Und das ist der Standard, den so gut wie alle Firmen nutzen, um genau diese Tools zur Verfügung zu stellen, um auch innerhalb von Unternehmen zum Beispiel, ja, Tools zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein internes ChatGPT, ein Microsoft Copilot habe und ich will meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tools zur Verfügung stellen, kann ich das mit MCP sehr einfach machen. So, there is right now no alternative, ja. So, that being said, es gibt auf der Agent-Seite, ja, einige super, super spannende Konzepte, die MCP haushoch überlegen sind. Ja, also MCP funktioniert ja so, ich lade alle Tool-Descriptions erstmal per Default in meinen Kontext rein. Und wenn ich halt 80 Tools habe, dann heißt das, mein Kontext ist im Prinzip voll, bevor ich überhaupt nur eine Konversation angefangen habe. Ja, was wir im Agent Development sehen, ist, dass Effizienz grundsätzlich ein guter Weg ist, ja, um gut funktionierende Agents zu bauen. Und der Approach ist einfach super ineffizient. Ich glaube, Anthropic hat angefangen, diese Skills sehr hart zu pushen. Mhm. Bedeutet, man hat verschiedene Skills, ja, quasi ein Inhaltsverzeichnis von, das sind die Sachen, die ich machen kann. Das sind die Arten von Topics, die ein Agent bearbeiten kann. Und was wir sehen, auch in der Praxis, auch bei Superclue, also unser Agent funktioniert inzwischen auch so, ist, dass wir, dass der Agent sehr, sehr gut darin ist, die Skills sich rauszupicken, die der Agent braucht, um einen Task, ja, zu fulfillen. Was in diesen Skills drinsteht, das kann highly specific sein, das kann sehr allgemein sein, das kann sogar mit einem MCP zusammen funktionieren, ja, also dass man dann gewisse MCP-Tools exposed. Das sehen wir eigentlich so als the future of Agent Development. Also im Prinzip Inhaltsverzeichnis, such dir den Kontext, den du wirklich brauchst für einen bestimmten Task, ja, und führ diesen Task aus. Löst natürlich auch dieses Context-Block-Problem ein bisschen. Eine Sache, die ich sagen will, ist, MCP ist natürlich auch ein Active Development. Ja, also meine Erwartung wäre, dass sowas relativ schnell den Weg in den MCP-Standard findet, mhm, und dass wir jetzt nicht komplett MCP ditchen müssen für ein unstandardisiertes und wildes Skillsystem, was dann irgendwelche einzelnen AI-Firmen auf den Markt werfen. Insofern, ich bin sehr bullish auf MCP. Ich freue mich, wenn es da wirklich noch ein paar Developments gibt in die Richtung Effective Context Management. Aber kann man implementieren, sehen wir in großen Firmen die ganze Zeit implementiert und funktioniert wunderbar.
Okay. Ja, der Bereich entwickelt sich natürlich super schnell und man sieht ja jetzt aktuell, dass so einer der besten Wege mit KI ganz grundsätzlich und Agenten zu arbeiten ist, eben über einen Code Workspace beispielsweise mit MCPs, die man mal einrichtet für gewisse Abteilungen oder Mitarbeiter, ja, mit Zugriff, mit Skills, ja, Plugins etc. Und mich würde noch mal so ein paar grundlegende Thesen von dir interessieren. Was denkst du, werden so die nächsten Trends sein oder was werden die nächsten Entwicklungen sein? Ich meine, man kann es nie abschließend vorhersehen. Die Skills sind ja eigentlich eine triviale, sage ich mal, Sache, die aber einen enormen Impact gehabt hat, wo man sich dachte, wieso haben wir das nicht schon Jahre vorher gehabt?
Ja.
Was denkst du, wie wird sich der ganze Markt da weiterentwickeln? Also was werden so die treibenden Technologien sein oder was fehlt aktuell noch, was die meisten vielleicht noch nicht kommen sehen?
Das ist the Billion-Dollar-Question, ja. Ich glaube, wir sind im Moment vielleicht bei 5% Usage von was eigentlich möglich ist mit AI-Agents und LLMs, ja. Also wir haben hier eine unfassbar starke Technologie, ja, die so langsam im Mainstream ankommt, die aber wirklich eigentlich noch im Innovators Territory ist, ja. Also wenn man sich anschaut, wie viele Firmen, wie viele Enterprises, selbst wie viele Startups wirklich AI-Native sind und AI-Agents ihr vollen Potenzial ausnutzen, also eigentlich niemand, ja. Das heißt, wir sind immer noch in einer sehr frühen Phase von AI-Adoption. Und jetzt kann man natürlich fragen, okay, woran liegt's? Ja, also wie gesagt, die Modelle sind, they're just an API away. Ja, also was ist der Grund? Und ich glaube, der Grund sind zwei Dinge. Ja, und ein Grund ist, das ist auch, warum wir machen, was wir machen, ist, weil es eine Sache ist, ein starkes LLM zu haben. Aber die eigentliche Frage ist, als Unternehmen, ja, oder als Gründer, als Geschäftsführer, als CIO, als CTO, wie setze ich AI in meinem Unternehmen so ein, dass es wirklich einen Mehrwert, dass es wirklich einen Benefit bringt? Und das Problem ist, darauf gibt es keinen One-Size-Fits-All-Approach. Ja, das hängt sehr stark von dem Business ab, es hängt sehr stark von den internen Prozessen ab, es hängt sehr stark davon ab, wie dieses Unternehmen sich wirklich differenziert. Ja, so, das ist gerne sei es mal eine grundsätzliche Frage, ist dann natürlich auch eine technische Frage. Ja, jetzt sage ich, okay, ich habe jetzt hier einen Use Case gefunden, das ist jetzt mein Killer Use Case. Wie implementiere ich denn jetzt, wie greife ich jetzt auf meine internen Daten, auf meinen internen Kontext zu, dass das dann am Ende wirklich gut funktioniert? Gut, da kommen wir wieder ins Spiel, aber gibt es natürlich auch sehr, sehr viele andere Tools, die das mehr oder weniger abbilden. Ja, aber das sehe ich eigentlich so, die Hauptchallenge ist nicht, wie machen wir AI besser, sondern wie bringe ich AI so ins Unternehmen, dass ich im Endeffekt wirklich einen krassen Benefit draus habe und wirklich sagen kann, okay, jetzt funktioniert mein Unternehmen wesentlich besser als vorher, wesentlich schneller, ich kann viel mehr machen. Ich glaube, die Technologie ist da und die Anwendung ist etwas, was uns wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Jahre mindestens begleiten wird. Also AI is here to stay und ich glaube, wie genau sie sich dann ausprägen wird, das wird man von Unternehmen zu Unternehmen sehen. Ne?
Ja, Anthropic sagt ja selbst auch immer wieder, wir könnten theoretisch die Modellentwicklung stoppen und trotzdem werden 10-20% aller White-Collar-Jobs ersetzt die nächsten Jahre, weil dann die Integration stattgefunden hat, bis dahin der aktuellen Modelle, die schon so leistungsstark sind. Und OpenAI hat ja 2025 und alle anderen irgendwie auch groß ausgerufen. Wir haben jetzt das Jahr der KI-Agenten. Jetzt sieht man eigentlich, finde ich, so für mich persönlich 2026 geht's erst so richtig los. Also, dass wir sehen, Agenten werden wirklich produktionsreif mit Cloud Code und Codex und was auch immer alles. Und deswegen, du hast es gerade eben ja erwähnt, Andrew Carpathy hat ja neulich gesagt, wir sehen eher die Dekade der AI-Agenten und nicht das Jahr der AI-Agenten. Ich denke mal, dem würdest du zustimmen oder wie siehst du das? Also haben wir jetzt die nächsten 10 Jahre mal KI-Agenten als Beschäftigungsmöglichkeit für Unternehmen oder wie schnell wird die Integration gehen?
Das ist natürlich die richtig große Frage. Ich glaube, wir Leute in Tech, wir unterschätzen oft, wie viel Zeit es wirklich benötigt, bis solche Technologien im Unternehmen landen. Ich würde sagen, dass selbst ChatGPT ist immer noch nicht da, wo es sein könnte, ja, obwohl es jetzt wirklich schon lange im Markt ist. Und ich glaube, basierend darauf, ja, kann man sagen, die Adoption von AI startet gerade erst so richtig. Ja? Die Frage, wie setze ich AI-Agents ein? Wie bringe ich AI-Agents in Unternehmen? Wie funktioniert das technisch? Welche Tools gebe ich den AI-Agents? Welche Tools sind vielleicht noch, muss ich noch ein bisschen aufpassen? Ja, sind wir noch ein bisschen early? Wo steht AI gerade? Und wo steht AI vielleicht in 2-3 Jahren? Ja, also ich glaube, dass wir gerade schon an dem Punkt sind, wo AI super, super viel machen kann. YC sagt so, AI, it's right now. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr treffendes Zitat. Ja. AI right now is the worst it will ever be. Ja, also AI wird nicht schlechter. AI wird nur besser, weil die Modelle sind da, die Modelle sind trainiert. Jedes neue Modell, was rauskommt, ist eigentlich besser. Und insofern würde ich sagen, wenn wir dieses Adoption-Thema wirklich Unternehmen für Unternehmen angehen können, ja, dann können wir wirklich nochmal super, super viel rausholen, wenn AI-Agenten in einem Unternehmen effektiv deployed sind, mit den richtigen Tools, mit den richtigen Zugriffen, mit den richtigen Daten, mit dem richtigen Kontext, dann sind wir durchaus jetzt schon in der Lage, dass wir für ein Unternehmen nicht einen 10-20% Benefit rausholen, sondern wahrscheinlich einen 50-100% Benefit.
Ja. Die große Frage, die ich mir aktuell stelle, ich habe für mich auch noch keine abschließende Antwort auf diese Frage gefunden, weil du es ja aber auch immer wieder sagst, es scheitert letztlich an der Adoption der Technologie in den Unternehmen.
Ja.
Und wir haben es Stand heute, finde ich, mit so übermächtigen Tools zu tun. Also wir sehen es jeden Tag selbst.
Ja.
Du kannst heute ganze Stellen komplett wegrationalisieren. So ehrlich müssen wir sein. Und diese Tools, die sind jetzt schon übermächtig. Ne? Nehmen wir mal nur Claude Code, wenn man es richtig verwendet. Und wie relevant wird das überhaupt noch sein? Die letzten Jahre konnte man immer noch sagen, ja, wir müssen die Unternehmen überzeugen, jetzt integriert mal KI. Und ich stelle mir die Frage, wenn es in einem Markt, der ansatzweise kompetitiv ist, also wo es jetzt nicht nur einen Monopolisten gibt, sondern ansatzweise kompetitiv, der eine Spieler im Markt sagt, ich nutze jetzt einfach diese Tools, die anderen danach im Zweifel überhaupt gar keine Möglichkeit haben mehr nachzuziehen, weil sie den Anschluss so unfassbar verloren haben. Das ist im Kern so diese, also das hat ja viele Implikationen auf Arbeitsplätze und auf viele Bereiche, weil ich könnte mir halt eben vorstellen, dass es diese Wahl gar nicht mehr so groß geben könnte, weil der Vorsprung einfach so enorm ist. Also wenn du jetzt anfängst, deine Infrastruktur zu bauen, deinen Kontext fürs ganze Unternehmen, Knowledge Bases, die Agenten zu integrieren, also du bist ja wirklich 10, 20 Mal produktiver als deine Konkurrenten.
Also würde ich so unterschreiben. Ich glaube, letztendlich ist es auch keine Frage, also ich glaube, das ist nicht mal wirklich eine Frage nur von Kosten, ja, sondern es geht ja wirklich auch darum, wenn mein Konkurrent auf einmal in der Position ist, dass diese Firma auf einmal fünfmal so viele Aufträge bearbeiten kann, ja, und fünfmal so viel Kapazität hat und 30% besseren Customer Service bieten kann, ja, und das zu Kosten, die vielleicht sogar niedriger sind, dann ist es ja keine Frage von Wollen. Dann ist es ja eine Frage von, ich muss AI einsetzen und ich muss jetzt mir anfangen zu überlegen, wie setze ich AI im Unternehmen ein, dass ich diese Benefits erreiche, weil sonst ist überhaupt nicht mehr die Frage, was ich in 10 Jahren mache. Ja. Ja? Und wie gesagt, ne, also es ist jetzt nichts, was eine Frage ist von Wochen. Ich würde auch sagen, das ist durchaus was, was in den nächsten Monaten sehr viel Sinn macht. Jetzt, wo die AI-Modelle da sind, wo sie sind, jetzt, wo die Infrastruktur da ist, wo sie ist, macht es total viel Sinn, sich als Unternehmen zu überlegen, wo sind meine Hebel, wo kann ich mit AI 5x, 10x besser werden und dann vielleicht sogar meiner Konkurrenz einen Schritt voraus sein, ja, und da einen wirklichen Impact schaffen und dann vielleicht das Unternehmen sein, das andere Unternehmen outcompetet und das dann wirklich den Markt gewinnen kann. Ja.
Wenn dir dieses Video hier gefällt und du schon was Neues gelernt hast, dann stell einmal sicher, ob du den Kanal wirklich abonniert hast. Ich höre immer wieder von Zuschauern, die Videos hier ausgespielt bekommen, die davon profitieren, aber übersehen, dass sie den Kanal nicht abonniert haben. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann profitierst du immer als Erste oder Erster von den neuesten Videos und den neuesten Entwicklungen im KI-Bereich und bist allen anderen 2-3 Schritte voraus. Deswegen schau einmal nach, tu dir selbst den Gefallen und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video.
Wie stellst du dir vor, mal so in die übergeordnete Vision gedacht, weil ich glaube, die Unternehmen, die es heute nicht verstanden haben, da können wir einen Haken dran machen, die brauchen wir auch nicht mehr überzeugen. Fokussieren wir uns mal auf die Unternehmen, die jetzt sagen, wir gehen mit, wir integrieren das Ganze. Wie muss ein Unternehmen oder wie wird ein Unternehmen in 3 bis 5 Jahren aus deiner Sicht arbeiten? Zum Beispiel nochmal, um das ein bisschen zu kontextualisieren, Andrew Kapafi hat ja gesagt, wir erleben diesen komischen Tod von Nutzeroberflächen. Ich finde, da ist viel Wahres dran, dass der zentrale Zugriffsort aktuell auf Agenten die Kommandozeile, das Terminal letztendlich ist, wenn man denn damit umgehen kann, dann fortfolgen vielleicht so Lösungen wie Cowork und so weiter, die man jetzt sieht. Und das hat ja viele Implikationen, finde ich. Also wie wir ganz, ganz grundlegend im Unternehmen hinter dem Bildschirm oder vor dem Bildschirm arbeiten.
Ja.
Was denkst du, wie wird das die nächsten 2-3 Jahre aussehen? Wie werden Unternehmen arbeiten? Wie werden wir mit Software arbeiten? Welche Veränderungen gibt es dort?
Ich versuche mal ein paar Aspekte rauszupicken und ich versuche es ein bisschen konkret zu machen. Ja. Ich glaube, ein großes Thema sind Interfaces. Ja. Was ist eigentlich ein Interface of Work? Im Moment sehen wir immer noch sehr, sehr viele auch aus einer SaaS-Era, aus einer Pre-SaaS-Era raus. Sehr viele Nutzeroberflächen, die mehr oder weniger Click und Boxes first sind, ja. Also Forms, Tables und so weiter. Unser ein bisschen konträrer Take dazu ist, die gibt's ja nicht ohne Grund. Ja, also es macht durchaus Sinn, der Nutzerin, dem Nutzer ein bisschen Kontext darüber zu geben, was passiert hier eigentlich gerade. Ja, und natürlich wird das weniger und natürlich wird das ein bisschen weniger granular und natürlich muss ich mich nicht mehr zu 100% genau verstehen, so, okay, wie funktioniert dieses eine kleine Detail, wenn es ein Agent übernimmt? Ja, aber grundsätzlich sind diese Nutzeroberflächen sinnvoll, ja. Wir sehen den größten Benefit, die Nutzeroberflächen mit einem Chat-Interface zu verbinden. Ja, bedeutet also jetzt nicht nur einfach pure Chat und jetzt auch nicht einfach nur pure Boxes, Forms, Arrows, sondern eigentlich ein Chat-Interface, das mit der Nutzeroberfläche zusammenarbeitet, wo ich mit der Nutzeroberfläche interagieren kann, wo ich genau die Informationen im bestmöglich aufbereitet kriege. Ja, das kann einfach nur ein Text sein, das kann aber auch eine Table sein, das kann ein Graph sein, also alles Mögliche. Ja, aber whatever helps me to best understand what the heck is going on. Ja, und das sehe ich auch die Industrie ein bisschen hin divergieren. Ja, also ich glaube, Claude Code ist auch so erfolgreich, weil es sehr gut darin ist, weil es eben nicht nur das CLI ist mit ein bisschen Text, sondern weil es wirklich auch ein ganzes Rendering-Interface ja dahinter ist. Ja, das ist ein CLI, aber letztendlich ist Claude Code sehr gut darin, dir die Informationen anzuzeigen, die du wirklich brauchst. Und wir sehen das in unserer Arbeit mit Superglue sehr, sehr stark. Das ist ein Textinterface alleine ist cool, aber ein Textinterface verbunden mit wirklich den richtigen Komponenten zur richtigen Zeit, that's a game changer. Ja, und das ist wirklich etwas, wo ich sage, okay, ich kann jetzt hier sehr, sehr große Effizienzgewinne erzielen. Beyond that, ich glaube, es gibt keinen One-Size-Fits-All-Approach für Tooling oder wo ich AI-Agenten sehr, sehr gut einsetzen kann. Das hängt ein bisschen vom Unternehmen ab. Wo ich sehr, sehr viel Geld drauf verwetten würde, ist, dass wir über sehr viele verschiedene Industrien und gerade auch in diesen vielleicht eher Supporting Functions, ja, also in HR, in Accounting, Logistics, also Services, Functions von einem Unternehmen, die sehr viele Unternehmen haben, wahrscheinlich als erstes diese großen Veränderungen sehen. Im Coding sehen wir sie jetzt schon, also in der IT. Ich glaube so, those Functions are next. Beyond that, bin ich immer ein großer Fan von diesen sehr vertikalen Lösungen, die wirklich auf eine bestimmte Industrie sagen, da haben wir auch in München so, so viele tolle Startups, die auf eine Industrie gehen und sagen so, hey, wir lösen deinen Workflow agentisch auf. Wir bieten dir jetzt hier in deinem Business Model wirklich nochmal abgestimmt einen KI-Agenten. Ich glaube, es passiert beides gleichzeitig. Ja, am Ende führt es dazu, dass wir wahrscheinlich in den meisten Industrien in 5 bis 10 Jahren Agents nicht mehr wegdecken können.
Ja, absolut. Ja, ich denke auch, die Nutzeroberflächen wird es im Zweifel nur noch brauchen, damit der Mensch weiß, was hat der Agent jetzt hier gerade
Ja, genau.
gemacht und kontrollieren kann. Und
Ja.
im Hintergrund greift aber der Agent eigentlich nur aufs Backend die ganze Zeit zu
Ja.
und macht die ganze Arbeit sozusagen. Mich interessiert jetzt nochmal konkret eine Sache bezüglich YC und natürlich auch, wie du das jetzt hier im Vergleich San Francisco, München siehst. Zunächst die Frage, ich weiß von YC, die wollen eigentlich immer, dass man in San Francisco auch sitzt mit seinem Unternehmen.
Ja.
Wie ist es bei euch? Habt ihr dort auch einen Standort in San Francisco?
Wir sind sehr oft in San Francisco. Ja, also wir haben einige Kunden in den USA und besuchen die natürlich auch sehr oft. Letztendlich, ich glaube, YC sagt so the best place to build a startup is San Francisco. Ich gehe gleich auf die Gründe ein. Wir glauben, the best place to build your startup is where your customers are. Ja, und ich glaube, auch da würde YC sagen, ja, das stimmt durchaus. Also YC unterstützt ja auch einige Startups, wo von vornherein klar war, dass die nicht in San Francisco sitzen werden. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Legal-Sachen macht oder Accounting-Sachen, die jetzt spezifisch auf dem Land sind, macht es total Sinn, die in diesem Land zu machen. Ja, aber letztendlich, wir haben gesagt so, hey, be close by your customers are. Wir verkaufen sehr, sehr viel, auch in Deutschland, in Europa, an Mittelständler, an Enterprises. Sind da sehr viel unterwegs. Wir waren gerade in Stuttgart, wir waren gerade in Hamburg bei Kunden und sehen da einfach auch einen riesen Demand, ja, und haben gesagt so, hey, das ist eigentlich unser Differentiator. Ja, diese ganzen AI-Startups in San Francisco machen richtig coole Sachen. Wir auch und wir sind hier in Deutschland, wir sind hier in Europa und wir bringen das jetzt zu dir, ja, Last Mile Delivery quasi und bringen dir quasi Cutting Edge AI und Tech. Damit du in deinem Markt hier in Deutschland kompetitiv bist. Das war unser Angle, haben die YC-Partner auch gesagt, so, hey, macht Sinn, go for it. Ja, also wie gesagt, One Size Fits All ist nicht unbedingt immer der Fall, aber es hat auch Vorteile, in San Francisco zu sitzen, würde ich sagen.
Welche Vorteile siehst du dort? Also ja. Was sind für dich die wichtigsten Unterschiede, sei es in der Arbeitsmentalität, sei es in Learnings, die du vielleicht auch von YC mitnehmen konntest? Was sind so für dich die wichtigsten Unterschiede, weil du ja jetzt beide Welten auch kennst, also San Francisco und hier in München zu arbeiten? Welche Vorteile siehst du in San Francisco?
Ich glaube, der wichtigste ist natürlich, San Francisco ist ein ganzes Ökosystem. Ja, und es ist ein sehr großes Ökosystem. Bedeutet, man hat in San Francisco sehr kurze Wege zu sehr viel Know-how. Ja, und Funding, by the way, noch dazu. Bedeutet, ich kann als Founder, wenn ich in San Francisco sitze, sagen, ich habe jetzt einen sehr guten Grund, mit dem CEO von Salesforce zu sprechen. I'm gonna reach out, und die Chance ist sehr hoch, dass wir es schaffen, kurz zu sprechen, wenn ich als Person oder selbst als Student, ja, einen guten Grund dafür habe, zu sagen, ich will mit sehr wichtigen Leuten sprechen. Die sind alle an einem Ort, die sitzen alle in San Francisco und der South Bay. Und das macht es einfach sehr einfach und das baut einfach sehr, sehr viele Barrieren ab. Ich glaube, wir haben in München auch Ansätze von diesem Ökosystem. Also wir haben auch in München eine sehr, sehr gute Basis. Aber das ist in San Francisco natürlich nochmal um Magnituden stärker. Was da, glaube ich, reinspielt und was mich am meisten überrascht hat im Ökosystem in San Francisco, ist, wie offen die Menschen sind. Ja, ich habe es gerade angesprochen, ja, also you want to talk to a CEO, you can talk to a CEO. Ja, und wir hatten auch bei YC, wir hatten Mike Krieger von Anthropic da, wir hatten Leute da von Airbnb, von Coinbase und so weiter. Also wirklich diese ganze Community an Leuten, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, die sehr viel gesehen haben, die sehr gut informiert sind, was gerade the next big thing ist, was gerade die Themen sind, die wirklich wichtig sind. Da ist San Francisco einfach ein sehr kohärentes Ökosystem, ja, und das ist auch etwas, was ich mir für München wirklich noch wünsche und auch für Deutschland, dass wir da ein bisschen enger zusammenarbeiten. Wir haben so tolle Firmen in München. Ja, wir haben irgendwie riesen Industriegiganten. Wir haben richtig, richtig coole Startups, die inzwischen auch riesengroß sind. Ja, also Personio, Helsing, Zinlonis, wirklich, also riesen erfolgreiche Startups. Wenn wir es da noch schaffen, das Ökosystem ein bisschen mehr zusammenzubringen, da die wirklich die Leute, die Spannendes zu erzählen haben, noch mehr zu den jungen Foundern bringen und die Leute, die founden wollen, auch näher zu uns herbringen. Ich glaube, das wäre mit so das, was ich mir wünschen würde und wo wir auch sehr stark dran arbeiten. Also my calendar is open, wenn irgendjemand sprechen mag, ich sage es in die Kamera, schub mir eine E-Mail, Stefan at Superglue AI. Ja, Stefan at Superglue AI. Schreib mir eine E-Mail und let's talk.
Ja, ich sag's auch immer wieder, also gerade im Agentenzeitalter kommt es nicht mehr darauf an, was du weißt, sondern wen du kennst.
Ja.
Und das wird immer wichtiger in Zeiten, in denen Wissen immer wertloser wird, Kontakte zu haben und da entsprechend immer den anderen bestenfalls 2-3 Jahre voraus zu sein, was die technologische Entwicklung angeht. Diese Frage sehe ich halt eben auch immer wieder von Leuten. Wir haben sehr viele Zuschauer, die Unternehmer sind oder Agenturen, die Geld verdienen wollen, die profitieren wollen von diesen ganzen Entwicklungen. Deswegen das letzte Wort überlasse ich dir nochmal, also der Appell, worauf sollte man sich jetzt fokussieren, wenn man sagt, ich möchte von all diesen Entwicklungen profitieren, als Gewinner aus der KI-Revolution hervorgehen. Was kannst du den Leuten da draußen nochmal mitgeben? Worauf sollte man sich fokussieren?
Ich habe schon ein bisschen einen Appell gemacht an Unternehmen, ja, beschäftigt euch mit AI, schaut, wie kann AI mir wirklich einen Benefit bieten? Wie kann ich AI sinnvoll in mein Unternehmen integrieren? Ich glaube, das ist auch etwas, sprechen Sie gerne mit mir, ja, oder ihr bietet ja auch richtig, richtig viel in die Richtung an, also let's talk. Und da gibt's ja auch schon sehr viel Know-how. Ich will noch vielleicht das letzte Wort richten an Leute, die gerade auch selber am Gründen sind, ich glaube, oder sich selber gerade aus einem Angestelltenverhältnis raus oder als Studierende mit AI beschäftigen und sich überlegen, hey, what's gonna happen? Ja, was muss ich tun? Mein Appell hier wäre, Punkt 1, beschäftigt euch mit AI, schaut, was wirklich, also ich glaube, hier diesen Podcast, diesen Talk zu schauen, ist ein super Start, aber geht wirklich, investiert Zeit rein und schaut, wie kann ich AI heute einsetzen, um wirklich einen Unterschied zu machen in meinem Unternehmen, in meinem Studium, bei Freunden. Ja, was sind eigentlich so Ideen, die ich habe, wie man AI verwenden könnte, um coole Produkte zu bauen, und dann baut sie einfach. Ja, es war nie so einfach wie heute, Produkte zu bauen, Sachen zu testen. Und letzter Appell vor allem für Leute aus Deutschland, redet darüber. Ja, postet auf Hacker News, postet auf Reddit. Bitte sprecht darüber, was für coole Sachen ihr baut. Ja, wir bauen in diesem Land extrem viele coole Tech und wir sprechen viel zu wenig darüber, was wir machen. Ich glaube, OpenClaw ist ein richtig, richtig gutes Gegenbeispiel. Ja, ich meine, wie wurde OpenClaw so groß? Weil es das erste Produkt war, das das macht, was es macht? Nein, sondern weil es ein Produkt war, was sehr viele Leute verwenden können und weil Peter sehr, sehr gut darin ist, wirklich darüber zu sprechen, viral zu gehen, Sachen publik zu machen und Engagement zu erzeugen. Und letztendlich glaube ich, dass das es ist, was in dieser AI-Welt, wenn die Kosten von Produktbauen so runtergehen, die wirklich einen Unterschied machen, ist, wie positioniert man das Produkt am Markt, wie spricht man darüber, wie erzeugt man einen gewissen Buzz um das Thema. Und ich glaube, das ist das, was wo ich jedem den Appell rausgeben würde. Bitte versucht es, sprecht darüber, macht Videos, macht Posts und zeigt der ganzen Welt, was für coole Produkte ihr baut.
Ja, perfektes Schlusswort. Das kann ich nur genauso unterschreiben, Stefan. Und wenn euch das interessiert, also wenn ihr hier immer am Puls der Zeit bleiben wollt, erfolgreiche Gründer kennenlernen wollt und Leute, die in diesem Land etwas bewegen, genau darum geht's hier immer bei Everlast AI. Deswegen, Stefan, danke auch dir für die spannenden Einblicke in deine Arbeit.
Ja.
Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, E-Mail werden wir auch verlinken. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft auch wieder was von euch hören werden. Ja, demnach, Stefan, danke dir für die Einblicke.
Danke.
Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.
Mach's gut.